aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss vor ihm auf wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich all unsere Schmerzen. Wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Mit diesem Text aus Jesaja 53, die ersten 5 Verse, möchte ich Sie und euch ganz herzlich zum Gottesdienst, ja dem letzten diesem Jahr, begrüßen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, ich hoffe, ihr habt Weihnachten ja gut überstanden. Ich muss sagen, für mich war es so eins der sehr schönen Weihnachtszeiten in den letzten Jahren. Hier auch in der Gemeinde haben wir sehr viel miteinander erlebt. Hier immer diese Krippe in der Mitte und auch die Gemeinschaft habe ich dieses Jahr auch als sehr, sehr schön erfunden. Also ich gehe sehr glücklich und sehr zufrieden aus diesen Weihnachtstagen raus. Aber bevor wir ja diese Phase verlassen, wollen wir uns doch mal auch der Predigt heute stellen, die ich sehr spannend finde. Wer schon mal in das Skript geguckt hat, wird vielleicht ein bisschen zucken. Die Überschriften sind spannend. Also für mich ist das so, wie so ein Bilderreigen, diese 4 Sonntage, die wir jetzt so erlebt haben, mit dem Thema Advent und Weihnachten, da wird jetzt nochmal so ein Pfeiler links und rechts daneben eingeschlagen. Und das finde ich sehr spannend. Und diesen Pfeiler, dazwischen spannt sich so die Heilsgeschichte auf, die uns die Bibel verkündet. Und ich denke mal, da dürfen wir sehr, sehr gespannt sein, was uns heute noch erwartet. Ich hoffe, dass es euch weiterbringt. Ich habe das Konzept schon so ein bisschen gelesen und ich muss sagen, ich war sehr erbaut und habe mich auch sehr gefreut. Wir wollen zusammen ein erstes Hallo-Wach-Lied singen. O komm, du Geist der Wahrheit. Schöner alter Choral, der auch sehr gut hier reinpasst. Und wir sammeln dabei die Kollekte ein. Das Klavier konnte ich von Weihnachtsferien. Wer kann es da anstimmen? Ich will mich auf Ohren a cappella machen. Gerd, du hast eine schöne Stimme. Bevor wir zusammen beten, möchte ich mit euch einen Psalm zusammen im Wechsel lesen, der es hoffentlich an der Wand gleich erscheint. Wir stehen dazu auf und bleiben zum Gebet stehen. Eigentlich sollte hier was eingerückt stehen, aber lesen wir mal zusammen runter. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Freut euch im Herrn, ihr Gerechten. Die Frommen sollen ihnen Recht preisen. Dank dem Herrn mit Harfen. Vielen Dank, lieber Jesus, für diesen Sonntagmorgen. Danke auch für die Worte, die wir gerade gesehen und gelesen haben, die uns in dein Licht stellen, die uns an deine Herrlichkeit und das, was du mit uns wirklich vorhast. Deinen Plan, den wir uns nicht vorstellen können, wir sehen ein Stückchen da, jeden Tag neu. Danke für dieses Jahr, das zurückliegt. Danke für die Sonntage, die wir jetzt zusammen hatten und auch die Gemeinschaft da zwischendurch, all die Begegnungen. Und ich möchte dich bitten, dass du heute mitten unter uns bist. Gleich aber auch wie in allen Kirchen dieser Stadt und im Land und sonst wo auf der Welt, wo dein Wort verkündigt wird. Ich bitte dich um Erbarmen über die, die jetzt leiden, unter Verfolgung, unter Gewalt, unter Naturkatastrophen, körperlich leiden, seelisch leiden. Herr, sei auch bei denen, die heute nicht hier sein können. Sei du bei denen, die verreist sind, die bei ihren Familien sind, bei Freunden sind. Sei du auch bei ihnen und ja, mach du ihnen auch das Jahr nochmal so groß, dass man es auch zurücklassen kann und dankbar sein kann. Ich möchte bitten um dieses Thema heute, dass du uns das aufschließt, dass du uns diese Begriffe, die ja auch sehr gegensätzlich sind, einfach zusammenbringst, dass wir es verstehen. Danke, dass du mitten unter uns bist. Danke, dass du an jeden von uns erreichen willst, dass du zu uns reden willst, dass du mit dieser Predigt an uns arbeiten willst. Vielen Dank. Amen.
Ja, wir wollen eine Zeit der Anbetung haben und da bitten wir die Gemeinde, soweit es geht, aufzustehen. Wer kann das für sich sagen, dass Jesus sein Ein und Alles ist? Gut, alles klar, dann haben wir ja sehr viele Leute, die gleich sehr laut singen werden. Jesus is all, my all in all, I know He'll answer me when I call. Walking by my side, I'm satisfied. King Jesus is all, my all in all. Rock was sound, know the love of God came tumbling down. The reason I know that He saved my soul is 'cause I bent down deep and I found Your gold. King Jesus is all, my all in all. I know He'll answer me when I call. Walking by my side, I'm satisfied. King Jesus is all, my all in all, my all in all. I know He'll answer me when I call. Walking by my side, I'm satisfied. King Jesus is all, my all in all. King Jesus is all, my all in all.
Alles für mich bist. bist und ich lauf zu dir, weil du alles für mich vollkommen neu durch dich, unendlich anders. Hier in dieser Welt unendlich stark. Sein Geist in meinem Leben, unglaublich unendlich. Alles für mich bist und ich lauf zu dir, weil du alles für mich bist.
Du bist mein Held, mein starker Fels, mein treuer Freund, mein Ein und mein Alles. Du bist mein Held, mein starker Fels, mein treuer Freund, mein Ein und mein Alles. Du bist mein Held, mein starker Fels, mein treuer Freund, mein Ein und mein Alles. Du bist mein Held, mein starker Fels.
Für mich bist, weil ich sehe, wie du wirkst und weil ich sehe, wo du bist. Und dass ich sehe, dass ich das Verlangen nach dir nie geringer wird, Herr. Egal in welcher Phase ich bin, fühle ich, dass ich dich brauche und dass es ohne dich nicht geht. Egal wie sicher ich mich in meinem Leben fühle, weiß ich, dass es ohne dich nicht geht. Ich finde es gut, dass ich zu dir laufen kann, dass du treu bist und dass du zu mir hältst, wenn ich zu dir komme. Danke, Herr. Danke, dass du da bist. Danke, dass ich weiß, wenn ich in der Klemme stecke, wenn ich alleine bin, dass ich zu dir laufen kann, dass du mich empfängst, dass du mich in den Arm nimmst und sagst, ich liebe dich, wie du bist, ich kenne dich.
Will ich von dir erzählen, solange ich lebe. Sonne glanz, dann wollen wir das
Leuchten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen. Und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Amen.
Das ganze Jahr hindurch begleitet mich das Losungsbuch. Da lese ich die Tageslosung, dem entnehme ich die Bibellese für den jeweiligen Tag. Und jetzt habe ich festgestellt, ist es doch schon ziemlich dünn nach hinten hin. Es sind noch 2 Tage, die da auf mich warten, und an dem heutigen steht ein besonderes Wort. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Noch 2 predigen darf ich in diesem Jahr, und da habe ich mir überlegt, was sagst du denn der Gemeinde, was ist denn noch substanziell wichtig? Und das, was hier gesagt wird, das ist substanziell wichtig. Das Wort wird Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Und mit diesem Wort haben wir uns in diesen Tagen befasst, in dieser intensiven Weihnachtszeit, bei dieser wunderbaren Deko. Ich werde den Hahn vermissen. Der hat mich jetzt 4 sonntags hier angelacht, und es liegt auch tatsächlich ein Ei darin. Ich weiß nicht, ob das unterwegs gelegt wurde, auf jeden Fall ist es da. Ja, das Wort wurde Fleisch. Also so ist Jesus eingegangen in die Welt, so ist er ganz Mensch geworden, und dafür stehen eben auch Maria und Josef. Und so langsam müssen wir uns verabschieden von dieser wunderbaren Dekoration, vor allem von diesem sympathischen Esel mit dem besonderen Knick im Hinterlauf. Der hat das erste Lied, glaube ich, mit uns getanzt. Wir nehmen Abschied. Wir erfahren, wir erleben etwas davon, dass diese schöne Weihnachtszeit mit den einzelnen Stationen zu Ende geht. Wir nehmen Abschied von der Erinnerung an Josef, von Maria und von Elisabeth. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wenn wir Abschied nehmen zum Weihnachtsfest, dann freuen wir uns wahrscheinlich schon intensiv aufs Nächste. Denn bald ist Ostern. Ja, und das ist ja erstaunlich, dass im Kirchenjahr nur so wenig Zeit ist zwischen der Geburt Jesu und dem Osterfest. Und noch interessanter ist, dass diese beiden Feste, so nah wie sie beieinander liegen, auch inhaltlich so nah beieinander liegen. Denn die Passion erzählt genau das Gleiche noch einmal, damit es uns auch in Erinnerung bleibt, was der Stall erzählt und Jesus in der Krippe liegen. Nämlich, das Wort wurde Fleisch. Gott wurde Mensch, das heißt das ja. Jesus Christus, Gottes Sohn, wurde Mensch und lebte mitten unter uns. Und in diesem Leben mitten unter uns, da hat er eben etwas von allem Irdischen erfahren. Und damit ist das Thema des Leides berührt, das uns die Weihnachtsgeschichte erzählt und das uns die Passionsgeschichte dann noch einmal erzählt. Und da habe ich mir überlegt, zum der letzten, vorletzten Predigt in diesem Jahr, ist es interessant, auf einen Bibeltext zu hören, der im 1. Petrusbrief steht und der auch mit dieser Menschwerdung Jesu was zu tun hat. 1. Petrus Kapitel 3, ihr habt den Vers oder die Verse alle auf den Blättern vor euch. Da lesen wir: auch Christus hat ja für die Sünden der Welt gelitten, der Gerechte für die Schuldigen ein für allemal. Damit hat er auch den Zugang zu Gott eröffnet. Als Mensch wurde er getötet, aber durch den Geist Gottes wurde er zum Leben erweckt. In diesem Zusammenhang geschah es auch, dass er zu den Geistern ging, die in der Totenwelt gefangen gehalten werden, und ihnen seinen Sieg verkündete. Deshalb wurde sogar den schon Verstorbenen die gute Nachricht verkündet, damit sie wie alle Menschen für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden können, aber auch die Möglichkeit erhalten, zum Leben bei Gott zu gelangen. Ich sagte, von Weihnachten gehen wir sehr rasch zu Ostern rüber. Und das ist so, als würden wir quasi durchs Evangelium hindurchspringen. Wir nehmen uns nicht sehr viel Zeit, sondern in ganz großen Schritten durcheilen wir das Leben Jesu und stellen dann fest, von dem, was dazwischen liegt, zwischen Weihnachten und Ostern, ist recht wenig in den großen Bekenntnissen und in den Festen des Kirchenjahres die Rede. Warum gibt es überhaupt kein eigenes Kirchenfest, das mal das Leben Jesu bedenkt, wie er unter den Menschen war, was er so alles getan und vollbracht hat? Auch im Apostolikum, also im Glaubensbekenntnis, das wir am Ende des Gottesdienstes sprechen werden, ist das so. Auch da ist es so, dass wir bekennen, dass Jesus Christus geboren wurde, dass er dann gelitten hat, gestorben ist und begraben wurde. Mit anderen Worten, es ging immer tiefer. Warum diese Zuspitzung im Evangelium und weshalb dieser Gottessohn in seiner Sonderstellung derart als Mensch gezeichnet? Nun, ich denke, das hat was damit zu tun, dass der Jesus, der Gottessohn, in seiner Sonderstellung doch keinen Sonderstatus für sich in Anspruch nahm. Die zentralen Eckpunkte des Evangeliums sind die seiner Geburt und die seines Todes, die seines Werdens und seines Leidens. Auch in Philipper 2 wird das so ausgedrückt. Ein jeder von euch, lesen wir da, der sei so gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Der, obwohl er Gott gleich wurde, das nicht für einen Raub behielt, um wie Gott zu sein, sondern erniedrigte sich selbst und wurde ein Mensch, genau wie wir. Dann geht es weiter. Und darum hat ihn auch Gott erhöht. Und er sitzt zur rechten des Vaters. Und von dort wird er dann einmal kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und dieses Bekenntnis widerspiegelt sich eben auch hier in unserem Petrusbrief. Der Gottessohn in seiner Sonderstellung, doch ohne Sonderstatus. Einen Sonderstatus, den wünschen wir uns ja zuweilen. Etwas ganz Besonderes sein, alle Welt schaut auf uns, alle sagen, du bist super. Wer wünscht sich das nicht? Wie wünschen wir uns, dass wir von Menschen gesehen werden, dass wir geachtet werden, dass sie sagen, du bist etwas ganz Besonderes, und wir sagen das einander auch häufig. Denn einen Sonderstatus zu haben, das ist etwas, was wir uns wünschen. Und ganz im Gegensatz dazu nimmt Jesus für sich keinen Sonderstatus in Anspruch, obgleich er eine Sonderrolle hatte. Er verließ den Himmel, wurde Mensch, durchlitt und lebte dies Leben und starb. In der Reduktion des Bekenntnisses, also geboren, gelitten, gestorben und begraben, in der Reduktion dieses Bekenntnisses an Jesus Christus liegt auch gleichzeitig seine Konzentration. Denn darin wird das Wesen Gottes deutlich, das wir erkennen sollen. Und in dem Fest des Weihnachten erkennen es wir so gut und mächtig wie kaum sonst. Geburt und Tod Jesu machen uns darauf aufmerksam, dass es eben für Jesus immer tiefer ging. Und dies, meine ich, gilt auch für unser Leben. Dem können wir uns ja nicht entziehen. Wir werden geboren, und von dem Zeitpunkt an läuft der Sand durch die Uhr. Und am Ende sind noch 2, 3 Körnchen drin und dann keines mehr. Und plötzlich ist uns diese Geschichte von dem Jesus so nah und wir begreifen, Mensch, einen Sonderstatus haben wir nicht.
Jesus' Sonderstellung tritt dadurch hervor, dass er den auch nicht für sich in Anspruch nahm. Und das ist das Besondere an ihm, dass er sein Leben hingab, während wir so oft bemüht sind, es zu gewinnen, vielleicht es auch für uns zu behalten. Und dann leiden wir daran, dass so vieles misslingt, auch in solch einem zu Ende gehenden Jahr, dass wir uns bemüht haben, festzuhalten, dass wir gewinnen wollen, und häufig genug standen wir auf der Seite der Verlierer. So leiden wir daran, dass dieser Versuch misslingt, dass wir zum Scheitern verurteilt sind. Und dafür gibt es einen ganz einfachen Grund, weil Gott nämlich schon seinem Sohn diese Sonderstellung, diesen Sonderstatus nicht einräumt. Wie viel weniger dann uns. Und dennoch bezeichnet Geburt und Sterben Jesu eine Stellvertreterrolle, nämlich die Stellvertreterrolle Jesu für unser Leben. Und dies unterstreicht Jesu Lebensgeschichte als Leidensgeschichte. Aber war das Jahr jetzt nur Leiden? Das ist ja irgendwie auch zu düster. Und ist das ganze Leben nur Leiden und sollen wir jetzt hier versinken? Insofern war das ja ganz gut, dass wir eben zum Tanz eingeladen wurden. Zum Tanzen, um zum Freuen, zum Dankbarsein für das, was uns gegeben hat, was Gott uns gegeben hat. Denn das Leben ist ja auch sehr schön. Und wenn wir das Evangelium lesen, dann sehen wir, dass Jesus auch gefeiert hat. Wir lesen, dass er gelacht hat, dass er Freude hatte. Mit den Jungs, den Zwölfen, war er unterwegs und wahrscheinlich haben die auch Spaß gehabt. Also Jesus war ja nicht miesepetrig und dennoch, immer wieder hält das Evangelium fest, im Kern aber war sein Leben Eingang ins Leben und das bedeutet eben auch Leiden, etwas durchstehen. Aber mit dem Wort Leiden, wenn es Jesus in den Evangelien gebraucht, dann, und das ist überraschend, Jesus gebraucht das Wort Leiden ganz ausschließlich nur für sich selbst. Und darin wird wiederum etwas deutlich, nämlich mit dieser begrifflichen Zuspitzung vereinigt er alle menschliche Qual und alles erlittene menschliche Unrecht und auch allen Schmerz auf sich. Wenn Jesus nur von sich als dem Leidenden spricht, dann will er damit offensichtlich etwas deutlich machen. Nämlich, wenn du sowas erfährst in deinem Leben, wenn du auf dieses Jahr zurückschaust, dann schau auf mich. Denn ich bin in dem dir solidarisch. Ich bin der, der dich darin versteht. Und ich bin gekommen, dich davon zu erlösen. Und wie geschieht das? Ich glaube zunächst einmal, dass wir uns verdeutlichen, wenn Jesus gelitten hat, dann ist unser Leiden keine Strafe. Keine Strafe, die Gott über uns verhängt und du leidest etwas, hast in diesem Leben oder in diesem Jahr Negatives erfahren und dann befrei dich von diesem irrenden Gedanken, oh, das war Gott, der wollte mir einen auswischen. Irgendwie sind wir nicht in Ordnung und deswegen gibt's jetzt Dresche. Das sagt die Bibel nicht. Gott war auch nicht miesepetrig auf seinen Sohn, weshalb der einiges zu leiden hatte. Sondern die Bibel sagt, dass er für uns litt, damit wir Erlöste seien. Und zur Erlösung gehört, dass wir uns befreien von der Vorstellung, Gott hätte irgendetwas gegen uns. Und deine Krankheit, sei sie am Körper oder in der Seele, hätte was damit zu tun, dass Gott sagt, mit dir habe ich noch ein Wörtchen zu reden. Mit dir müssen wir noch ein Hähnchen rupfen. Denn, das haben wir eingangs gehört, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und diesen Frieden erfahren wir, indem wir uns auch zufrieden geben mit unserem Leben ohne Sonderstatus. Aber warum jetzt Höllenfahrt und Himmelfahrt am letzten Sonntag des Jahres? Die Höllenfahrt ist relativ spät, erst im 4. Jahrhundert, in das Apostolikum eingefügt worden. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Das wird allgemein als Höllenfahrt bezeichnet. Und wenn man Höllenfahrt neben Himmelfahrt stellt, dann ist das ja schon irgendwie ziemlich krass. Aber es interpretiert eben das Leben Jesu in einem ganz wesentlichen Aspekt. Nämlich der erste Gedanke ist, und der ist Petrus wichtig, dass Jesus, indem er hinabsteigt ins Reich des Todes, er ausgeschlossen ist von der Gemeinschaft von Gott. Denn jüdischem Denken nach ist der, der im Totenreich ist, völlig getrennt von Gott. Der lobt ihn nicht mehr, der weiß von ihm nichts, der ist einfach weg vom Fenster. Und wenn Petrus also festhält, dass Jesus hinabgestiegen ist in das Reich des Todes, dann sagt uns dies, dass die Gottesferne, die Jesus litt, eine war, die kein Mensch so je leiden kann. Denn nie stand jemand dem Vater so nah wie Jesus selbst. Also im vollen Bewusstsein der Nähe Gottes, von ihm ganz und gar ausgeschlossen sein, das muss die Hölle sein. Aber etwas von dieser Anfechtung spüren auch wir, gerade weil wir dem Vater nahestehen. Und deswegen empfinden wir ja auch seine Ferne. Wo sich Christen und die Gemeinde Jesu durch ihre Lebenssituation, wo wir uns vielleicht auch durch unser Bekenntnis zu ihm herausgesetzt fühlen aus der Gemeinschaft der Menschen, genau da fühlen wir etwas von dieser Anfechtung. Nicht so intensiv wie Jesus, aber doch deutlich. Und da tritt das Interesse am irdischen Jesus noch einmal besonders hervor. Das Bekenntnis des Abstiegs Jesu in das Reich des Todes hat aber auch noch einen anderen Aspekt. Denn der Auferstandene, der in das Reich der Toten hinabfährt, der tut dies und kann dies nur, weil er als Triumphator hinabsteigt. Also Jesus steigt in das Totenreich hinab und triumphiert genau darin. Denn was hat Gott, um alles in der Welt in der Hölle zu suchen? Ganz einfach. Gott hat das in der Hölle zu suchen, dass er auch da seine Herrlichkeit verkündet. Die Bibel sagt uns also, es gibt kein Reich, keinen Ort, selbst den Ort der Finsternis nicht, wo Gott nicht regiert, wo er nicht das Sagen hat, wo er nicht hineinkommt. Petrus sagt, allen, die nichts vom Evangelium zu ihren Lebzeiten gehört haben, denen wird die Botschaft ihrer Rettung durch den Jesus verkündigt, der in den Tod hinabsteigt. Und das war etwas, was die Menschen damals unheimlich umtrieb und uns vielleicht auch. Was ist denn mit den Menschen, die gelebt haben, als Jesus noch gar nicht da war, in den Jahrtausenden vor seiner Geburt? Was ist mit den unendlich vielen Menschen unserer Zeit, die niemals die Weihnachtsgeschichte hören werden, bis sie denn gestorben sind? Was ist denn mit all denen, die das Evangelium nie annehmen konnten, weil sie es nie erfahren haben? Und Petrus gibt darauf eine herrliche Antwort. Und deswegen ist es großartig, dass auch dieses Stück in der Bibel steht und auch im apostolischen Glaubensbekenntnis. Hinabgestiegen ins Reich des Todes, um aller Welt, auch dem Totenreich, den Sieg des Christus zu verkünden. Und dann, so haben wir es ja gelesen, deshalb wurde sogar den schon Verstorbenen die gute Nachricht verkündet, damit sie wie alle Menschen für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden können, aber auch die Möglichkeit erhalten, zum Leben bei Gott zu gelangen. Die Sinndeutung des Leidens Jesu ist überall im Neuen Testament die Stellvertretung für alle Menschen. Jesus stellvertretender Tod, seine Menschwerdung, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, gilt alle Menschen, nicht nur uns. In den Einsetzungsworten des Abendmahls wird das sehr ausdrücklich gesagt. Da wird nämlich gesagt, dass er gestorben ist für die vielen, oder wir könnten auch übersetzen, für alle Menschen. Lukas sagt es dort, dass er für uns starb und genauso Paulus. Und dieses uns ist nicht eingrenzend. Und er rettete das Leben der Welt. So kam Jesus in die Welt, um die Welt zu erlösen. Manchmal verstehen wir das Evangelium ziemlich exklusiv. Das heißt dann, wir gehören dazu und das ist gut. Und du gehörst vielleicht noch nicht dazu und das ist schlecht. Aber ist das Evangelium nicht viel weiter? Ist es nicht viel kraftvoller, dass es nämlich sagt, ich gehöre dazu und du gehörst im Willen Jesu auch schon dazu? Ist das nicht eine ganz andere Freude, die gute Nachricht zu verkünden, weil wir wissen, da ist einer, der erwartet die Menschen mit offenen Armen und da ist keiner, der da sitzt und sagt, naja, die Abrechnung kommt noch. Deswegen freue ich mich am Evangelium und am Weihnachtsfest, denn es ist Frohbotschaft für die ganze Welt. Aber aus dieser Frohbotschaft ergibt sich dann eine letzte drängende Frage. Kann diese Frohbotschaft nicht auch Drohbotschaft sein? Das hatten wir eben schon einmal. Die Menschen damals erwarteten, dass Jesus sehr bald wiederkommen würde. Aber jetzt erlebten sie, da waren schon einige gestorben. Und sie dachten natürlich auch daran, als Jesus noch nicht geboren war, konnte ja auch keiner Christ sein. Und was ist mit denen? Und so denken wir heute, was wird denn aus unseren Kindern? Die vielleicht immer das Evangelium gehört haben im Gottesdienst und die sich dennoch nicht für ihn entschieden. Was wird denn mit unseren Verwandten, die vielleicht das Evangelium in seiner Kraft nie wirklich kapiert haben? Was wird mit den vielen anderen Menschen, denen wir das Evangelium ein ganzes Jahr über versuchen zu erklären, aber doch immer den Eindruck haben, der Groschen fällt nicht? Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Mir setzt das manchmal zu, da denke ich, meine Herrschaften, was müssen wir denn noch machen? Und dann sind wir vielleicht versucht, mal richtig loszulegen. Und wenn wir richtig loslegen, geht's meistens schief. Deswegen freue ich mich des Evangeliums, denn es ist Trost, Trost für untröstliche Eltern, die sagen, vielleicht hat mein Kind das Evangelium nie wirklich verstanden. Und weil es nie verstanden hat, weil es nie im Herzen erreicht hat, konnte es sich auch nie entscheiden. Und da finde ich es toll, dass ich glauben darf, dass Jesus in allen Reichen, in allen Orten, auch in der Hölle, sein Evangelium aufgerichtet hat. Und das steht hier. Das Evangelium hat sie erreicht, denn er selber hat es der toten Welt verkündet, seinen Sieg verkündet. Ich finde es aber auch ein tolles Wort für verzagte Evangelisten, die sich mühen, das Evangelium zu vermitteln und sich am Ende der Verkündigung fragen, wenn der Aufruf kommt, kommt nach vorne, entscheidet euch und mehr als die Hälfte bleibt sitzen. Man kann sich auch nicht jeden Tag neu entscheiden. Aber dennoch, dieses verzagte Gefühl, was richtet das Evangelium aus? Ich glaube, dass es Jesus jedem Menschen um seiner Gerechtigkeit willen so vermitteln wird, dass er es wirklich begreift. Und dann werden sie sich entscheiden, und das steht hier auch, so aber auch, dass sie die Möglichkeiten erhalten haben, zum Leben bei Gott zu gelangen, die Möglichkeit erhalten haben. Keine Garantie. Aber jeder hat die Möglichkeit. Wie Gott die Grenze zum Menschsein durchbrochen hat und auch die Grenze des Todes überwunden hat, so hat er auch die Grenze hin zu allen Menschen überwunden. Und dessen dürfen wir uns gewiss sein. Und das ist nochmals neu jubilierende Weihnachtsfreude. Das Evangelium von Jesus Christus kommt bei allen Menschen dieser Welt an. Das finde ich großartig. Und deswegen macht mich dieses Wort von der Höllenfahrt Jesu gerade nochmal zur Weihnachtszeit besonders froh. Amen.
Den Infoteil möchte ich da durchaus kurz und kurz fassen. Auf dem Predigtmanuskript hinten ist ja eigentlich alles abgedruckt. Hervorheben möchte ich nochmal die Jahresschlussandacht morgen Abend 18 Uhr und die Termine der Allianz-Gebetswoche. Diese drei Abende, die auch schon mal genannt worden sind, möchte ich nochmal sehr hervorheben. Und hier auch am Donnerstag gleich, am 3. der Seniorenbibelkreis mit Abendmahl. Ja, sonst, große Ankündigung haben wir jetzt nicht. Ich habe noch ein wunderschönes Lied mitgebracht. Jesus, wir sehen auf dich. Wir wollen zusammen das Apostolikum sprechen und bleiben auch danach zum Segen stehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Johannes 13, Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, segne euch auch im ausklingenden Jahr. Amen.